Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
Mit Lukas Hammerstein. Haben Sie auch hin und wieder das Gefühl, Sie hätten besser geschwiegen, weil Ihnen etwas zu nett oder zu harsch herausgerutscht ist? Weil Sie sich haben hinreißen lassen, auf all jene zu schimpfen, über die sich zu schimpfen lohnt? Weil Sie etwas preisgegeben haben, das niemanden etwas angeht? Auf Tele und Instagram geschieht das zigmal am Tag. Olaf Scholz würde derlei Selbstvorwurf eher nicht in den Sinn kommen. Ihm erscheint höchstens nachts um 2:30 das Traumgespenst und sagt, warum hast du schon wieder nicht den Mund aufgemacht? Die Ampelkrise wäre nur halb so schlimm, wenn du das Nötige gesagt hättest. Hat er nicht. Könnte ich, murmelt er in meiner Vorstellung und dreht sich nochmal um, um weiter zu schlafen. Aber man macht ja eh immer alles falsch. Wer nichts sagt, sagt eben nichts. Wer viel sagt, sieht sich schnell in die Ecke getrieben. Man wird doch noch dürfen? Eben nicht. Wie uns der Schnabel wächst, das mag zwar die Welt in Atem halten, nur ist einem der Shitstorm fast gewiss. Beim Pennen gehen sie auch schon aufeinander los in Berlin, wo die einen sagen, was den anderen nicht passt. Dabei haben sie dort hart trainiert, kennen alle Sprechverbote und Gebote, ob man sagen dürfen muss oder gerade nicht. Sprechen ist eine Kunst, das steht außer Frage. Warum sonst besuchen so viele Menschen Rhetorikseminare, um nicht zu stammeln wie Habeck bei Lanz, sondern zu formulieren wie Habeck neulich in seinem Video nach dem 7. Oktober? Wir hören heute zu, wie die anderen sich um Kopf und Kragen reden oder schweigen. Speak No Evil, Wayne Shorter, Freddie Hubbard, Ron Carter, Herbie Hancock und Alvin Jones, 1966 in Englewood Cliffs, New Jersey. Wer sich durch die Feuilletons klickt oder bei Instagram guckt, wer was in der Welt zur Welt zu sagen hat, der erlebt Dramatisches. Kämpfe von AutorInnen untereinander etwa. Da geht es auch um Israel gegen Palästina oder böse gesagt um M und nicht ganz so Empathie. Autorinnen und Autoren sprechen. Sie bekennen sich und streiten dann über diese Bekenntnisse. Jochen Hörisch, Germanist Emeritus, schreibt über Poesie und Politik, Szenen einer riskanten Beziehung bei Hansa. Da geht es noch nicht einmal um den Antisemitismus, noch nicht, aber um Politik. Axel Wostri liest.
Dichter optieren und urteilen in Politizis, so unterschiedlich und kontrovers wie andere Menschen auch. Sie können von Stalin, aber auch von Hitler fasziniert sein. Sie können den Ersten Weltkrieg begeistert begrüßen oder vor ihm warnen. Sie können sich liberalen, faschistischen, kommunistischen, pazifistischen, sozialdemokratischen, fundamentalistischen, militaristischen, monarchistischen, ökologischen, politreligiösen und weiteren Ideen mehr verbunden oder sogar verpflichtet fühlen. Die Feststellung ist banal, aber deshalb nicht falsch. Dichter sind wie bildende Künstler und Musiker auf forcierte Weise Individualisten, die trotzdem ab und an die starke Versuchung spüren, sich Gruppen, Parteien, Bünden oder Bewegungen anzuschließen, die auf starke Geh- und Entschlossenheit Wert legen. Ihnen ist daran gelegen, so unverwechselbar zu sein wie ihre Werke. Umso fataler, wenn sie wie zu Beginn des Ersten Weltkrieges die allgemeine Kriegsbegeisterung nicht nur teilen, sondern anfeuern. Ob Dichter statistisch signifikant häufiger als andere Bürger rechts- oder linksradikale Einstellungen hatten, ob sie noch häufiger als der Rest der Bevölkerung auf Diktaturen und totalitäre Programme hereinfielen, dazu gibt es keine sicheren Daten. Wir wissen nicht, wie Bundestagswahlen ausgegangen wären, wenn nur die Stimmen hauptberuflicher Dichter gezählt hätten. Aber die Intuition ist überwältigend. Ganz anders. Die deutschsprachige Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg ist in ihren politischen Grundorientierungen verblüffend homogen und vernünftig im Sinne der Vermeidung faschistischer oder stalinistischer, fundamentalistischer oder anarchistischer Extreme. So unterschiedliche Dichter wie Paul Celan und Günter Grass, Wolfgang Köppen und Martin Walser, Heinrich Böll und Hans-Magnus Enzensberger, Christa Wolf und Heiner Müller haben entschieden zu einer vergleichsweise verdrängungsfreien Durcharbeitung der Nazi-Vergangenheit vieler Deutscher und insbesondere von Spitzenpolitikern, Managern, Juristen und Hochschullehrern beigetragen. Die kriegerische Intervention der USA in Vietnam verteidigt heute niemand mehr, der auch nur halbwegs bei Sinnen ist. Schriftsteller waren zu Zeiten, als noch nicht alle Parteien für die ökologische Krise sensibilisiert waren, Verfechter einer nachhaltigen Lebensweise, die nun gewissermaßen selbstverständlich geworden ist. Die amerikanischen Kriege gegen den Irak und Afghanistan, mitsamt der Einschätzung, sie brächten Frieden und Demokratie in den Nahen und Mittleren Osten, haben die meisten Schriftsteller und nicht nur sie für einen gravierenden Fehler gehalten. Die größte Verschiebung, wenn nicht Revolution der letzten Jahrzehnte, die feministische Neujustierung des Geschlechterverhältnisses, haben SchriftstellerInnen entschieden vorangetrieben. Sie gilt heute als ebenso selbstverständlich wie die Ablehnung der Diskriminierung von Homosexuellen. Und das ist auch gut so. Natürlich gab es immer auch schrille Gegentöne in der literarischen Sphäre. Sie wurden jedoch, wie Martin Walsers Friedenspreisrede, Boto Strauß Essay, anschwellender Boxgesang oder Peter Handkes pro-serbische Interventionen öffentlich und besonders auch von anderen Schriftstellern scharf und so anhaltend kritisiert, dass sie im kollektiven Gedächtnis geblieben sind. Allerdings, viele Schriftsteller, die trotz aller auch von ihnen selbst problematisierten Mängel die DDR für das bessere Deutschland hielten, haben im Vergleich der beiden deutschen Staaten irritierend viel Verständnis für die ersichtlich undemokratischen und totalitären Tendenzen des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden aufgebracht. Politik entscheidet über Bildungs-, Rechts- und Verkehrssysteme, über Steuern und staatliche Investitionen, über Krieg und Frieden. Politiker und Poeten spielen Alternativen durch, um sich dann für dies oder jenes zu entscheiden. Der Spielraum der Dichtung ist dabei ungleich größer als der, über den die Politik verfügt.
Mario Laginha, Bernardo Moreira und Alexandre Frassao 2020 in Lissabon. Bayern 2, Jazz und Politik. Und das klare Gefühl, dass die einen sich um Kopf und Kragen reden, wie Greta Thunberg, und die anderen gar nichts sagen. Sie sprechen nicht. Olaf Scholz bekennt sich eher nicht. Er spricht lieber nicht zu uns. Und das ganze Land fragt sich, woran es wohl liegt. Ist es Faulheit, Arroganz, Schüchternheit, höhere Weisheit? Klar, der Mann hat Berater, mehr als genug, die ihm sagen, dass er sprechen muss. Nicht unbedingt viel sagen, aber doch nicht immer nur nichts. Wir Untertanen wollen nun mal wissen, was wer zu sagen hat, der was zu sagen hat. Barbara Streidel über ein Schweigen, das lauter zu uns spricht als 1000 Teleprompter-Videos aus dem 7. Stock in einem Amt zu Berlin. Senon Takuissis.
Er reiht sich ein in die Liste derjenigen, die das Schweigen als Haltung zu Politik gemacht haben. Olaf Scholz, der stumm bleibt, in diesen Tagen. Das hat auch Helmut Kohl gemacht. Er hat wohl am nachhaltigsten geschwiegen, als es um die Details hinter dem Spendenkoffer Ehrenwort gegangen ist. Auch Angela Merkel hat als Kanzlerin und als Kanzlerin außer Dienst an einigen Stellen nichts gesagt, was der Öffentlichkeit aufgefallen ist. Als etwa ihre Russland-Politik hinterfragt worden ist. Ganz im Gegenteil zu Gerhard Schröder, der immer für ein oder zwei Worte bereit gewesen ist, diesen letzten SPD-Kanzler vor Olaf Scholz sehen heute einige aber lieber sehr still, auch und vor allem wegen seiner Russland-Beziehungen. Schweigen, sagen die einen, aussitzen die anderen. Was trifft hier zu? Und was machen die anderen, wenn Kanzler Scholz schweigt? Oder grinst, als die Opposition zum Faustschlag ausholt, beziehungsweise wenn er kryptische Sätze findet wie »Ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir die Urteile auch dann beachten, wenn wir vorher anderer Meinung waren?« Von den anderen aus der Führungsetage der Bundesrepublik kommt dagegen einiges. Rund um Kanzler Scholz wird viel geredet, zu viel vielleicht, wenn wir an Christian Lindners Äußerungen in Sachen Schuldenbremse denken. Er könne weder was Positives noch Negatives dazu sagen, hörten wir den Bundesfinanzminister etwa im Deutschlandfunk. Dann sprach er aber doch noch weiter über Begründungen, Notlagen, das Bundesverfassungsgericht, die Freiheit und die nächste Wahl. Auch Vizekanzler Robert Habeck meldet sich viel zu Wort. Er erklärt in Interviews und Insta-Reels, also kleinen Videos, was er tut und warum und wieso das genau das Richtige ist. Das wird gehört, aber es gefällt nicht allen, vor allem wenn es um so unangenehme Themen wie das Heizungsgesetz oder das 60-Milliarden-Loch geht, das plötzlich in den Haushalt gerissen worden ist. Warum ärgert uns der schweigende Kanzler aber doch noch mehr? Dafür gibt es drei mögliche Gründe. Erstens erwarten wir uns als Gesamtgesellschaft ein Machtwort von ihm. Er ist der Anführer der Ampelkoalition, der Bundeskanzler und somit der, der am Ende sagt, was passiert. Mit den Heizungen, mit den Panzern, mit den Hilfsgütern und mit den Süßigkeiten auf der Berliner Sonnenallee, mit den Unterkünften für Geflüchtete und mit den FFP2-Masken, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Zweitens sind wir als Gesamtgesellschaft der Meinung, dass Scholz derjenige ist, der am besten informiert ist. Dass er also nicht nur sagt, was zu tun ist, sondern dass er auch weiß, warum eben genau das zu tun ist. Ist er doch nicht nur Jurist, Willy Brandt-Fan und ehemaliger Finanzminister, sondern vor allem der, dem die ganzen Fakten, Details und Mappen mit Geheimnissen auf den Tisch gelegt werden, inklusive eines Fahrplans durch die ganzen Infos mit Handlungsempfehlungen von Gremien und Supportgruppen. Ja, und nach der Macht und dem Wissen geht es uns dann auch noch darum, dass wir wollen, dass einer den Job macht, über den wir uns dann aufregen können, ihm vielleicht aber auch unsere Zustimmung geben können. Wir wollen, dass es weitergeht, denn Stillstand bringt uns nicht nur in der Zombie-Apokalypse in die Bredouille, sondern auch im Spätherbst 2023 in Deutschland. Ein Ort, der, so zumindest manch Bauchgefühl, von der düstersten Dystopie gar nicht mehr so weit entfernt ist. Bleibt die Frage, warum Olaf Scholz uns nicht gibt, was wir wollen? Nun aus genau denselben Gründen. Er hat die Macht und das Wissen dazu. Und er bringt uns mit seinem Schweigen dazu, für einen kurzen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, was gut und was schlecht ist. Diesen Stillstand müssen wir akzeptieren, solange der Kanzler das Schweigen nicht als Staatsräson missbraucht.
Now, don't explain, just say you remain. I'm glad you're back, don't explain. play. There is nothing to gain. Skip that lipstick. Don't explain.
Don't explain. Lucia Kadot, Schweizerin in Berlin mit Otis Sanzio und Peter Elk 2016. Die Kunst zu sprechen heute oder besser mal zu schweigen. Richard David Precht würde viel darum geben, hätte das Mikro im Lanz-Podcast neulich nicht rot geleuchtet. Jetzt müsste er rot sein vor Scham, weil wir wissen, der Mann kennt antisemitische Klischees und spricht sie aus. Und das, während sich ein Sturm zusammenbraut von halboffenem bis nacktem Judenhass. Seit dem 7. Oktober tost er durch Deutschland. Navid Kermani und Nathan Snyder legen einen Mailwechsel vor bei Hansa. Israel eine Korrespondenz, die Geschichte einer Freundschaft über zwei Jahrzehnte und die richtige Sprache zur richtigen Zeit. Aus dem Vorwort der beiden liest Axel Vostri.
Der eine von uns wachte am 7. Oktober in einer anderen Welt auf. Entsetzt und verzweifelt sind schwache Worte, um es zu fassen. Der andere erkannte aus der Ferne den Schrecken wieder, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits über so viele Völker im Nahen Osten gekommen war. Wir suchten nach Worten und empfanden beide das Schweigen. In Tel Aviv und in Köln. Ein Israeli und ein Deutscher. Ein Deutscher und ein Iraner. Ein Jude und ein Muslim. Langsam verstanden wir, was geschah. Nicht der übliche Raketenalarm, kein antikolonialer Widerstand, sondern eine dschihadistische Invasion des Südens Israels und ein Gemetzel an Juden, wie es das seit der Shoah nicht mehr gegeben hatte. Am 9. Oktober telefonierten wir miteinander, Worte des Zuspruchs und Fragen der Verzweiflung. Und wir erinnerten uns an unsere erste Begegnung im Frühjahr 2002, Wir trafen uns in der arabischen Altstadt von Haifa, gingen am Strand spazieren. Es waren schon damals dunkle Zeiten, kurz nach dem Scheitern des Camp David-Abkommens, dem Amtsantritt des Hardliners Ariel Sharon als israelischer Ministerpräsident und dem Ausbruch der sogenannten Zweiten Intifada. Es war die Zeit, in der die Schikanierung der palästinensischen Bevölkerung in der Westbank und im Gazastreifen immer heftiger wurde. Es war die Zeit eines bis dahin beispiellosen Terrors gegen israelische Zivilisten. Es war aber auch die Zeit, bevor Ariel Sharon 2005 die israelischen Siedlungen im Gazastreifen räumte und damit der Hamas den Weg zur Regierung dort öffnete. Und natürlich war es auch die Zeit nach dem 11. September, damals vor 21 Jahren. Wir mochten uns auf Anhieb, wohl auch, weil wir uns in der Ferne als Mitglieder einer Minderheit in einer deutschen Mehrheitsgesellschaft erkannten. Entscheidend aber war, dass wir einander zuhören und miteinander streiten konnten, ohne je an der Integrität des anderen zu zweifeln. Wir lernten voneinander, dass jeder von uns vielleicht auch denken würde wie der andere, wenn ihn dessen Erlebnisse und Erfahrungen geprägt hätten. Bei unserem Telefonat am 9. Oktober erinnerten wir uns an die wirklichkeitsschaffende Kraft der Gewalt, die nur noch Schmerz und Trauer hinterlässt. Aber auch daran, dass man selbst in der Sprachlosigkeit noch sprechen kann, und sei es ohne Worte, sei es nur, dass man den anderen atmen hört. Ja, wir sind uns einig, dass die Täter mitsamt allen Hintermännern zur Rechenschaft gezogen und die Hamas als Organisation ausgeschaltet werden muss. Aber was der eine von Köln aus als Katastrophe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen wahrnimmt, die den Israelis keinerlei Sicherheit bringen wird, sieht in Tel Aviv der andere nicht nur mit dem Recht auf Selbstverteidigung legitimiert, sondern als Versuch, die Anwesenheit des Staates wiederherzustellen, die sicheres jüdisches Leben in Israel wieder möglich machen soll. Nun, das sind unterschiedliche Bewertungen. Die eigentlichen Veränderungen reichen tiefer und trugen dazu bei, dass wir in all unseren Differenzen nie das Vertrauen in den anderen verloren haben. Keine Zeit innezuhalten. Keine Zeit zum Trauern, keine Zeit für ein gebrochenes Herz, wenn man begreift, was am 7. Oktober geschehen ist. Aufrufe werden veröffentlicht und es wird differenziert, Gewalt verurteilt, ohne die Bereitschaft, Gewalt von Gewalt zu unterscheiden. Von Palestine will be free zu From the river to the sea ist es ein kaum noch merklicher Übergang. was ein Jahr zuvor noch im Rahmen der Documenta 15 als eine etwas abstrakte Kontroverse um Antisemitismus und Postkolonialismus, kontrovers auch zwischen uns beiden, offen debattiert wurde, hat nun seine Unschuld verloren. Auf existenzielle Weise geht es auch im jetzigen Krieg nicht allein um das Überleben von Israelis und Palästinensern, sondern um den Sieg über den Dschihadismus und zugleich die Wahrung Israels als Rechtsstaat, damit beide Völker frei leben können. An der Hoffnung halten wir fest, oder halten wir uns fest, an der Hoffnung, es werde aus all dem Schrecken paradoxerweise die Einsicht erwachsen, dass Juden und Araber nun einmal zusammenleben auf diesem Fleckchen Erde, auf dem die Idee formuliert wurde, dass alle Menschen gleich seien.
Don't Speak, Tim Allhoff und sein Trio, Andreas Kurz und Bastian Jütte, 2008. Bayern 2, Jazz und Politik und das Schweigen nicht nur des Kanzlers, sondern leider auch der angeblichen Freunde Israels, vor den Feinden gleich zu schweigen. Mitgefühl haben wir, klar, aber mit beiden Seiten. Wirklich? Aber hören wir derzeit recht oft, viel zu oft. Meist folgt auf das Aber ein wildes Vergleichen, eine Art Relativitätstheorie. Leider dämpft sie auch die Empathie. Terror, ja, schon, aber ist die Wut, die ihn nährt, nicht allzu berechtigt? So ungefähr geht der vulgär-philosophische Kontrapunkt, wie sie ihn an Stammtischen und auf X setzen. Christian Schüle über eine alte Konjunktion, die heute mehr trennt als verbindet.
Jedes Aber betreibt Sabotage an der Eindeutigkeit der Schuldfrage. Jedes Aber meint eigentlich und könnte ein verstecktes Nein sein. Dann wäre es eine Art eingeschleuster Sprachtrojaner, die listige Unterwanderung des so sehr gewünschten Konsens, um darüber hinwegzutäuschen, dass man eigentlich gegenteiliger Ansicht ist oder eine ganz andere Verteilung von Schuld vertritt. Politisch betrachtet wird um das kleine Aber ein immer größeres Drama veranstaltet, weil es Gefolgschaftsgehorsam und Geschlossenheit verweigert. Es zersetzt auf scheinbar zustimmende Weise eine Eindeutigkeit, die es so gut wie nie gibt, weshalb Eindeutigkeit immer Scheindeutlichkeit ist. Audiatur et altera pars forderte das römische Recht, das immer schon klüger war als der Mensch. Man höre alle Seiten. Für den oft brüllenden Aktivismus und seinen Affirmationsabsolutismus ist diese manchmal subversive, manchmal wankelmütige Aufforderung des Aber geradezu eine Zumutung. Ja, aber es gibt Vorteile. In Zeiten der Hate Speech und Pauschalverurteilung schützt jedes Aber vor dem Furor der Radikalität. Es setzt der Neigung zur Verdammnis ein Quäntchen Besonnenheit entgegen, lässt einen Spaltbreit Licht in das so oft verblendende Freund-Feind-Schema. Als wäre das so vielfarbige Leben nur entweder hell oder dunkel, schwarz oder weiß. Das Aber richtet mit Differenzierung über allzu einseitige Kausalitäten und zwingt zur Debatte. Dieses Aber ist besserwisserisch, rechthaberisch und hochmütig, aber kaum besserwisserischer, rechthaberischer und hochmütiger als sein Gegenteil, das Fulminante so und nicht anders. Wer den Angriff der Hamas auf israelische Bürger als zweifelsfreien barbarischen Massenmord verurteilt, kann doch gleichzeitig die Siedlungspolitik der israelischen Regierung als womöglich friedensverhindernd kritisieren. Wer einen Waffenstillstand in Gaza befürwortet, ist noch lange kein Antisemit. Und wer schieren Mord im Namen des Islam verurteilt, ist doch keinesfalls islamophober Rassist. Ja, Aber. Was ein Aber bei denen anrichtet, die echte Empathie und Solidarität erwarten und angesichts von Barbarei und Massenmord erwarten dürfen, ist klar. Jedes Aber lässt sie aus ihrer Sicht im Stich. So muss sich das anfühlen. Es geht ja um mehr als nur eine theoretische Relativierung. Es geht ums leibhaftige Ganze, die Existenz. Könnte man da die Relativierung durch ein Aber nicht auch als Verrat und abermalige, diesmal symbolische Tötung empfinden? Ohne Frage, mit dem Aber wird es kompliziert. Jedes Aber macht die Debatte vertrackter. Es sperrt sich gegen die Hundertprozentigkeit eines Fraktionszwangs in Zeiten, da totale Identifikation und reine Identität ja nahezu erzwungen werden sollen. Der Aberismus ließe sich ewig weitertreiben. Hinter jedes gesetzte Aber könnte man ein neues setzen. Ein infiniter Aberregress würde irgendwann alle Verantwortlichkeiten zerpflücken und zerstäuben. Die Kehrseite des Ganzen ist dann schiere Prinzipienreiterei, es sei denn, es handelt sich, mit Blick auf Deutschland, ums Bundesverfassungsgericht. Das besitzt per Definitionem das Monopol auf die definitive Aberlosigkeit des letzten Wortes. Gäbe es hingegen sonst allerorten eine Inflation des Aber aus Prinzip, ließe das irgendwann keine klare Haltung mehr zu, weil sich alle immerzu rückversichern würden und vor lauter Einspruchsmöglichkeiten und Verstrickungsfallen gar kein Urteil mehr fällen könnten. Es lässt sich ja in jeder Suppe ein Haar finden, und letztlich könnte die Haarspalterei des permanenten Aber zur mutlosen, kantenfreien, wachsweichen oder floskelsatten Worthülsenrhetorik verführen, was ja auch kein Mensch wollen kann. Der Aberismus ist wahnsinnig nervig. Nirgends mehr richtige Erlösung, nirgends mehr lupenreiner Konsens. Jedes Aber stört die ideale Haltung. Ja, aber so geht Demokratie. Demokratie ist mühsam und anstrengend, weil eben alle Meinungen gleichberechtigt zählen und alle Stimmen gehört werden wollen. Und sollen. Pluralität und Pluralismus sind der Kern jeder demokratischen Kultur, und das Aber ist die Konjunktion des Partikularen. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr, dafür ist die Wirklichkeit viel zu komplex. Wenn es tatsächlich so etwas wie Wahrheit geben sollte, liegt sie vermutlich in der Differenz, im Dazwischen. Und wenn es mal kein Aber mehr gibt, dann wäre es vorbei mit der Freiheit.
Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon.
Kurt Weitz, Speak Low, Billie Holiday 1956. Wir hören einfach nur zu. In unserem Medium eher schwierig zwischen Laber-Podcast und flächiger Kultur. Dabei ist die Rede ein Urstoff des Radios, von Thomas Mann über Lévi-Strauss bis Habermas. Früher redeten wir noch über das andere, andere Länder, andere Sitten, gegnerische Intellektuelle. Heute sehen wir uns lieber vor. Über andere, gar weniger Privilegierte sprechen wir nicht mehr so gern, finden es anmaßend, eine Art Machtmissbrauch. Mit ihrem Essay »Das Problem für andere zu sprechen« machte die US-Philosophin Linda Martin-Alkoff schon 1991 auf eine Frage aufmerksam, die wir heute der Identitätspolitik zurechnen. Ihr Text ist eben erst auf Deutsch erschienen, bei Reklam. Sissy Forster liest Linda Martin-Alkoff.
Es gibt eine starke, wenn auch umstrittene Strömung innerhalb der feministischen Bewegung, die meint, dass das für andere Sprechen arrogant, eingebildet, unethisch und politisch unzulässig ist. Häufig findet man in feministischen Magazinen Artikel und Briefe, in denen die Autorin erklärt, dass sie nur für sich selbst sprechen könne, da so ein Vorgehen der Ausübung eines diskursiven Zwangs oder sogar einer Gewalttat gleichkäme. In der Anthropologie wird ebenfalls viel darüber diskutiert, ob es möglich sei, in angemessener und gerechtfertigter Weise für andere zu sprechen. Sie stehen immer auf der anderen Seite der Berge, nackt und sprachlos. Die Erkenntnis, dass im für andere Sprechen ein Problem liegt, hat zwei Ursprünge. Erstens wird zunehmend anerkannt, dass die Bedeutung und die Wahrheit dessen, was jemand sagt, von der Position, aus der heraus jemand spricht, beeinflusst werden. Der zweite Ursprung umfasst die Erkenntnis, dass die Verortung nicht nur erkenntnistheoretisch bedeutsam, sondern bestimmte privilegierte Verortungen sogar diskursiv gefährlich sind. Im Speziellen hat die Praxis privilegierter Personen für oder im Interesse von weniger privilegierten Personen zu sprechen, in vielen Fällen darin resultiert, dass die Unterdrückung der Gruppe, für die gesprochen wurde, zunahm oder verstärkt wurde. Daher sieht sich die Arbeit von privilegierten Autoren und Autorinnen, die im Interesse der Unterdrückten sprechen, immer mehr mit einer Kritik von Angehörigen der unterdrückten Gruppen konfrontiert. Als Philosophinnen und Sozialtheoretiker sind wir dank unserer akademischen Stellung dazu autorisiert, Theorien zu entwickeln, die die Ideen, Bedürfnisse und Ziele von anderen ausdrücken und erfassen. Dennoch müssen wir beginnen, uns zu fragen, ob diese Autorisierung legitim ist. Kann zum Beispiel eine weiße Frau für alle Frauen sprechen, nur weil sie eine Frau ist? Ich bin eine panamaische Amerikanerin und eine Person mit gemischter Ethnizität und Race, halb weiß Angler und halb panamaische Mestiza. Das Kriterium der Gruppenidentität wirft viele offene Fragen für eine Person wie mich auf, da ich mehreren einander entgegenstehenden Gruppen angehöre, wobei meine Zugehörigkeit zu allen jeweils problematisch ist. Der Standpunkt, nur für sich selbst zu sprechen, wirft ähnlich problematische Fragen auf. Wir könnten uns fragen, ob ich meine politische Verantwortung aufgebe, mich gegen Unterdrückung auszusprechen, indem ich nicht für diejenigen spreche, die weniger privilegiert sind als ich selbst. Eine Verantwortung, die mir genau durch die Tatsache meines Privilegs zukommt. Sollte ich mich dann, wenn ich nicht für andere spreche, lieber darauf beschränken, deren Führung unkritisch zu folgen? Besteht mein größter Beitrag darin, Platz zu machen und aus dem Weg zu gehen? Und falls dem so ist, worin bestünde der beste Weg, das zu tun? Darin zu schweigen oder darin, meinen eigenen Diskurs zu dekonstruieren? Die Praxis des für andere Sprechens entspringt oft dem Wunsch nach Herrschaft, sich selbst als diejenige zu privilegieren, die die Wahrheit über die Situation einer anderen Person besser versteht als diese selbst, oder als diejenige, die sich für eine gerechte Sache einsetzen kann und somit Ruhm und Lob erhält.
Speak to me, Mark Copland und John Abercrombie 2011. Was hören wir, wenn wir Olaf Scholz ansehen? Was glauben wir, wenn Sarah Wagenknecht vom Frieden predigt? Was empfinden wir, wenn sie rechtes Zeug zur Migration von sich gibt? Wir sehen, wir hören, was wir hören wollen und glauben, besser lange nichts. Am Ende liegt alles an der Kunst der Rhetorik, am Reden können, was uns nicht überzeugen, doch überreden kann. Am Ende hören wir Sarah Wagenknecht zum Beispiel sprechen, die mehr von den Rändern versteht, als, sagen wir, Scholz und Merkel zusammen. Jean-Marie Magro hört hin.
Was möchte Sarah Wagenknecht? Die Revolution des Proletariats, ein in Anführungsstrichen normales Deutschland, den Frieden auf Erden, eine von Putin unterjochte Bundesrepublik oder doch nur offene Rechnungen mit ehemaligen Parteifreunden begleichen? 80 Millionen Bundestrainer spekulieren und vielleicht könnte nicht einmal Wagenknecht selbst ihre eigene Motivation überzeugend erklären, so wortgewandt sie auch sein mag. Zumindest ist aus ihren Reden und Talkshow-Auftritten nicht sofort ersichtlich, wohin sie ihr Bündnis Sarah Wagenknecht steuern will. Frieden statt Waffenexporte, die von den, Zitat, kriegsbesoffenen Grünen durchgewunken werden, klar, ein Klassiker auf Wagenknechts Greatest Hits Platte. Man sei gegen den neuen politischen Autoritarismus, der sich anmaße, Menschen zu erziehen und deren Lebensstil und Sprache zu reglementieren. Statt auf den Berliner Straßen sollen sich die Klimakleber mal in Rammstein auf die Startbahn setzen, wo amerikanische Kampfjets abheben. Kurzum, Wagenknecht stehe für Vernunft und Gerechtigkeit, wie der Parteislogan aussagt. Das also ist des Pudels Kern. Wagenknecht hat ja den Faust, ach, durchaus studiert. Doch Vernunft und Gerechtigkeit, was das wohl heißen mag. Meine Theorie, Wagenknecht wagt den Spagat von weit links nach weit rechts. Eine Melange aus den populistischen Trends der vergangenen Jahre rührt sie zusammen in einem großen Kessel. Das Tadeln der Reichen war in Deutschland zwar nicht von Erfolg gekrönt, nicht einmal im Jahr 2009, als der Casino-Kapitalismus die Weltfinanz an den Abgrund führte, doch in Frankreich und auch Großbritannien sind die Robin Hoods wie Jean-Luc Mélenchon oder Jeremy Corbyn weitaus gefürchteter, oder waren es zumindest, bis sie sich durch ihren teils offen proklamierten Antisemitismus ins Abseits schossen. Mélenchon lässt sich von linken Vordenkern aus Lateinamerika wie Ernesto Laclau inspirieren. Der brachte seinen Schülern bei, wollt ihr als Linke Erfolge feiern, definiert ein Wir gegen ein Die. Wir da unten gegen die da oben. Wir, die normale Bevölkerung, gegen die abgehobenen Eliten. Das Die beschränkt sich nicht allein auf die mächtigen Reichen, die von der Revolution ohnehin weggefegt werden. Mélenchon klagt pauschal alle Parteien und Bewegungen bis auf die seine an, Kriegstreiber im Nahen Osten zu sein. Er bringt es nicht einmal über die Lippen, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen. Wagenknecht ist in dieser Frage nicht so festgelegt wie der französische Freund ihres Mannes Lafontaine. Gaza sei zwar ein Freiluftgefängnis, wie sie sagte, und es brauche einen sofortigen Waffenstillstand, aber mehr Offensive traut sie sich nicht. Lieber adressiert sie die Bürgerinnen und Bürger, die sich wieder in einem normalen Deutschland wähnen wollen. Anti-Vogue, Anti-Anti-Russland-Gas, Anti-zu-viele-Zuwanderer. Linkspatriotismus. Darauf ist noch niemand gekommen. Zumindest nicht in Deutschland. In Europa gewiss. Le Pen in Frankreich, Meloni in Italien, Wilders in den Niederlanden. Ihr Erfolg gründet nicht allein auf Islamhass und Angst vor dem Terror. Non, non. Man betont lieber die Angst der Menschen vor dem Abstieg, heizt sie an, präsentiert sich als Kümmerer, macht keine Vorschläge, wie es besser ginge, sondern klagt das Establishment an, das nicht an diese Sorgen denke. Auf konstruktive Vorschläge wird man sich bei Wagenknecht nicht einstellen müssen. Sie widersprechen dem Geist der extremen Bewegungen, gleich woher sie kommen, ob von links oder von rechts. Frieden klingt toll, aber wie soll er aussehen ohne eine ukrainische Selbstaufgabe und mit einem Aggressor Putin, dessen Hunger auch nach einer Einnahme von Krim und Donbass nicht gestillt sein wird? Wie will Wagenknecht die Existenz Israels garantieren? Wie das Wohlstandsniveau garantieren ohne grüne Transformation? Sucht man nach Antworten auf diese Fragen in Wagenknechts Äußerungen, geht es einem wie bei Schrödingers Katze. Der Wunsch nach Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit ist in Wagenknechts Gedanken gleichzeitig lebendig und auch nicht. Ließe man sie ihre Vorstellungen umsetzen, wären sie aber auf jeden Fall tot.
Like a Child. Herbie Hancock mit Ron Carter und Mickey Roker 1968 bei Fangelder in Englewood Cliffs. Wir haben genug vom Sprechen gesprochen, dem Schweigen geschwiegen. Und doch wieder wird wer sagen, er werde doch noch dürfen. Still. Die höchst beredte Musikauswahl stammt von Roland Spiegel. Alle Infos finden Sie unter bayern2.de. Auf Wiederhören, sagt Lukas Hammerstein.